Der Medizintalk auf der Bayernwelle heute mit einem Thema, das in erster Linie Männer betrifft, wobei eigentlich auch uns Frauen. Ein Mann geht ja oft nur zum Arzt oder zur Vorsorge, wenn die Frau lange genug auf ihn einredet. Also ist es auch für uns Frauen interessant und wichtig, dass wir uns über Prostatakrebs informieren. Und das tun wir heute. Egal, ob Sie Mann oder Frau sind, schönen Donnerstagabend. Ich bin die Verena Fuchs und ich spreche mit den drei Chefärzten der Urologie am Klinikum Traunstein. Bei mir sind Dr. Josef Schubeck, Dr. Patrick Weidlich und Professor Dirk Zag. Grüße Gott und schön, dass Sie alle da sind. Prostatakrebs. Ein wichtiges Thema. Jedes Jahr gibt es 60.000 Neuinfektionen und 12.000 Todesfälle in Deutschland. Und deshalb ist die Vorsorge vermutlich ziemlich wichtig, oder, Dr. Weidlich?
Grüß Gott nochmal und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, dass wir hier ein bisschen über das Prostatakarzinom was mitteilen dürfen. Ja, das sind in absoluten Zahlen gesehen, ist das nicht wenig. Ja, wenn man sich das vergleicht mit beispielsweise den Verkehrstoten in Deutschland, 2020 waren es ungefähr 2700. Da können Sie schon mal abschätzen, wie viele Menschen da im Vergleich im Prostatakarzinom sterben. Aber nicht nur die reinen Zahlen sind letztendlich der Grund, warum man die Vorsorge machen sollte, sondern einfach auch die Tatsache, dass das Prostatakarzinom letztendlich nur in einem frühen Stadium heilbar ist und später dann eigentlich nicht mehr heilbar, sondern nur noch behandelbar ist.
Beginnen wir ganz grundsätzlich. Wie entsteht denn überhaupt ein Tumor in der Prostata?
Prinzipiell ist die Prostata ja eine Drüse und aus dem Drüsengewebe der Prostata entstehen letztendlich dann die sogenannten Adenokarzinome, die Drüsenkarzinome in der Prostata. Die Prostata wächst ja im zunehmenderen Alter, beginnend mit der Pubertät, wenn das Testosteron einsetzt. Unter Testosteroneinfluss wächst die Prostata unter Zellteilung sozusagen. Und bei dieser Teilung der Zellen kann es natürlich immer mal passieren, dass eine Zelle sich nicht so teilt, wie sie sich teilen soll und zwei ebenbürtige richtige Prostata-Adenomzellen daraus werden, sondern möglicherweise eine abgeänderte, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, falsche Zelle und aus dieser falschen Zelle kann sich dann eben eine Malignität, also ein Tumor oder Prostatakrebs entwickeln.
Welche Symptome haben die Patienten oder haben sie vielleicht gar keine Symptome?
Das ist eben auch ein Problem beim Prostatakarzinom, weswegen die Vorsorge so wichtig ist. Am Anfang macht ein entstehendes Prostatakarzinom einfach überhaupt gar keine Symptome. Anfänglich ist es wirklich ein reiner, ich sage jetzt mal, Zufallsbefund aufgrund von den Vorsorgen, wo man dann letztendlich den Prostatatumor entdeckt. Wenn das Prostatakarzinom mal anfängt, Symptome zu machen, dann können wir eigentlich nicht mehr von einem im Organ befindlichen, sondern eher von einem fortgeschrittenen Tumor sprechen, der dann möglicherweise zu Abflussstörungen aus den Nieren führt, mit Harnstauungsnieren, Schmerzen in den Flanken oder auch durch Metastasierung in andere Organe, hauptsächlich der Knochen, kommt es dann zu Knochenschmerzen und im schlimmsten Fall sogar zu Knochenbrüchen. Aber das, wie gesagt, das sind ganz fortgeschrittene Tumorstadien und da wollen wir eigentlich die Prostatakarzinome nicht mehr diagnostizieren. Wir sind ja daran interessiert, die frühzeitig zu diagnostizieren, um sie dann eben noch kurativ, also sprich heilend behandeln zu können.
Ist es dann eigentlich schon zu spät, wenn Symptome auftreten oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Doch, und so ungefähr kann man das sagen, wenn eben Symptome auftreten, die auf den Prostatatumor zurückzuführen sind, dann ist es eigentlich zu spät für eine Heilung. Eine Behandlung, sage ich nochmal, ist definitiv mit der modernen Medizin und immer wieder neuen Medikamenten, die auf den Markt kommen, sicherlich über viele Jahre noch möglich. Aber eine Heilung, das heißt also eine Entfernung der Tumorzellen aus dem Körper, das ist in einem dann so fortgeschrittenen Stadium leider nicht mehr möglich.
Und deswegen ist die Vorsorge so wichtig. Wer soll denn unbedingt zur Vorsorge gehen?
Also da gibt es nach den Leitlinien ganz klare Vorgaben. Im Prinzip sollte man anfangen, mit 45 Jahren zur Prostatavorsorge zu gehen. Davor macht es nicht wirklich viel Sinn, zumindest nicht bei Leuten bei Männern, die kein erhöhtes Risiko haben. Denn die Prostatakarzinome sind vor 40 Jahren oder vor 45 Jahren extrem selten. Also empfohlen wird nach Leitlinien, ab 45 Jahren sollte man zur Prostatavorsorge gehen. gehen. Eine Ausnahme gibt es, das sind Patienten mit einem erhöhten Risiko aufgrund ihrer Familienanamnese. Das bedeutet, ein Mann, dessen Verwandter ersten Grades, sprich ein Vater oder ein Bruder, ein Prostatakarzinom hat, hat ein um über 2,5-fach erhöhtes Risiko, an ein Prostatakarzinom zu erkranken. Und dann empfiehlt man das auch den jüngeren Männern schon ab 40.
Gibt es andere Risikogruppen außer den Herren mit familiärer Vorbelastung?
Ja, letztendlich gibt es andere Risikogruppen auch, oder sagen wir mal besser Risikofaktoren. Der Risikofaktor schlechthin ist das Alter. Also das reine Alter ist der Risikofaktor schlechthin. Ab 45 geht's los, mit einer Spitze dann um die 75, 80 mit Prostatakarzinomen. Wie gesagt, davor eigentlich nicht. Und je älter man wird, desto höher ist das Risiko, dass man ein Prostatakarzinom bekommt. Macht auch Sinn. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wie entsteht das Prostatakarzinom? Das entsteht dadurch, dass die Zellteilung falsch abläuft. Und je älter man ist, desto mehr Zellteilung haben stattgefunden, desto höher ist natürlich das Risiko, dass irgendwo mal was nicht so läuft, wie es laufen soll.
Kann man dem Prostatakrebs denn vorbeugen oder beziehungsweise wie kann man vorbeugen?
Das Vorbeugen schlechthin ist letztendlich wieder die Vorsorge. Ja? Also Sie können den Darm nicht vorbeugen, den Tumor, dass er sich überhaupt entwickelt, aber Sie können ihn rechtzeitig erwischen. Das ist das Allerwichtigste. Noch vorbeugen kann man natürlich so ein bisschen mit der Ernährung. Ja? Die Ernährung alleine wird es wahrscheinlich nicht schaffen, dass Sie, wenn Sie ein erhöhtes Risiko haben, ein Prostatakarzinom vermeiden, aber Sie können zumindest noch etwas dafür tun. Unter anderem sind halt Nahrungsmittel mit Antioxidantien, wie beispielsweise Tomaten, die lykopenreich sind, oder Soja mit Phytoöstrogenen stehen zumindest, sage ich mal, im Verdacht, dass sie prostatakarzinomprotektiv wirken. Ja. Das wäre was, was man sozusagen noch zusätzlich ergänzend machen kann. Aber insgesamt sollte man auf eine ausgewogene, wenige fleischreiche oder fleischproduktreiche Nahrung, mehr Obst und Gemüse, ballaststoffreich achten. Das gilt aber jetzt nicht nur speziell fürs Prostatakarzinom, sondern das ist sicherlich allgemeingültig für einfach eine gesunde Ernährungsweise, auch für andere Krebsarten geltend.
Warum sind Nahrungsmittel mit Antioxidantien gut zur Vorbeugung gegen Prostatakrebs?
Antioxidantien fangen sozusagen freie Radikale ab, die durch einen ungesunden Lebenswandel im Körper auftreten können und die dann eben eine Zellteilung sozusagen stören können und damit zu einer Tumorbildung letztendlich führen können.
Rotwein, habe ich gelesen, soll auch gut zur Vorbeugung sein gegen Prostatakrebs. Also ein Achterl in Ehren kann keiner verwehren. Ist da denn was Wahres dran?
Ich kann das sicherlich empfehlen, ein Achterl in Ehren. Das tut auch für die Seele gut, da haben Sie vollkommen recht. Sie werden sicherlich nicht ein Glas Rotwein trinken und Sie müssen deswegen nicht zur Vorsorge gehen. Es wird es sicherlich nicht verhindern. Aber es gibt Daten, dass auch in den Schalen der roten Trauben eine antioxidante oder ein Antioxidant ist, nämlich das Resveratrol. Und das steht im Verdacht oder man vermutet, dass es eben Prostatakrebs protektiv wirken kann, ja, wenn man ein Achtel oder ein Glas pro Tag trinkt. Natürlich muss man das alles auch relativ sehen. Rotwein, wenn man zu viel trinkt, hat natürlich dann auch wieder andere Nebenwirkungen, die dann eher kontraproduktiv sind. Aber wenn Sie gerade darauf ansprechen, prostataprotektiv, gibt es Daten dafür für Rotwein, ja.
Es gibt ja auch die Meinung, dass es gar nicht immer sinnvoll ist, den Prostatakrebs möglichst früh zu erkennen. Wie stehen Sie dazu?
Man muss natürlich immer schauen, es ist nicht immer nur das wirkliche kalendarische Alter des Mannes entscheidend, sondern man muss letztendlich das biologische Alter sehen. Frühzeitig erkennen ist natürlich immer gut, weil wir haben es vorher schon gesagt, frühzeitig erkannt ist gleich auch gut therapiert, beziehungsweise man kann kurativ therapieren. Aber um jemanden eine Prostatakrebsbehandlung zuzuführen, sollte man letztendlich noch eine Lebenserwartung von ungefähr 10 Jahren oder Abklärung des Prostatakrebs durchzuführen, sollte man eine Lebenserwartung von ungefähr 10 Jahren noch erwarten können. Ja? Und dann ist es natürlich schon wichtig, das frühzeitig zu erkennen, damit man es eben auch gut therapieren kann.
Warum sagt man, 10 Jahre sollte die Lebenserwartung noch betragen?
Naja, weil ein Prostatakarzinom ist prinzipiell ein langsam wachsender Tumor. Jede Behandlung, egal ob jetzt operativ oder nicht operativ medikamentös, hat auch gewisse Nebenwirkungen, ja, die Sie mit in Kauf nehmen müssen für die Therapie. Der Nutzen einer Therapie muss immer den Nebenwirkungen sozusagen überlegen sein, damit man eine Therapie macht. Und wenn jemand aufgrund anderer Erkrankungen, Herz-Kreislauf oder anderer Tumorerkrankungen beispielsweise schon eine sehr, sehr reduzierte Lebenserwartung hat, dann ist möglicherweise die eingeschränkte Lebenserwartung durch das Prostatakarzinom, das vielleicht auch gar nicht aggressiv ist in dem Fall, gar nicht mehr entscheidend.
Der Prostatakrebs, der kommt ja in Asien recht selten vor. Bei uns mitteloft und am häufigsten in Nordamerika. Dr. Weidlich, gibt es dafür eine medizinische Erklärung?
Da gibt es möglicherweise verschiedene Erklärungsversuche dafür. Ja, auf der einen Seite ist es sicherlich eine über die Jahrzehnte und lebenslange andere Ernährung der Asiaten, die sich sehr sojareich ernähren. Wir haben es vorher gehört, Phytoöstrogene sind im Soja enthalten und wirken möglicherweise protektiv, aber mit Sicherheit nicht, wenn man jetzt ab und zu mal hier im höheren Alter ein bisschen Soja isst, sondern über die Jahrzehnte und lebenslang einfach eine andere Ernährung hat. Und das andere ist, wenn möglicherweise die Bevölkerung in bestimmten europäischen Bereichen eine höhere Inzidenz hat als in anderen Bereichen, kann es auch daran liegen, dass die Vorsorgeverhalten einfach anders sind. Wenn jemand nicht zur Vorsorge geht, kann auch kein Prostatakarzinom diagnostiziert werden. Und dann haben sie halt pro 100.000 Fälle einfach auch schon mal einen weniger. Von daher wäre das auch ein Ansatz einer Erklärung.
So viel zur Prävention. Kommen wir jetzt zur Diagnose, Herr Dr. Schubeck. Wie oft sollten die Männer denn zur Vorsorgeuntersuchung kommen und wie läuft diese dann ab?
Ja, die Männer sollten etwa jedes Jahr zur Früherkennungsuntersuchung gehen. Wobei man da mittlerweile ganz tolle Schemata aufgestellt hat. Man hat früher gesagt, man soll einmal im Jahr gehen. Das ist relativ einfach zu merken. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Männer relativ schwer zu motivieren sind, auch jedes Jahr zum Urologen zu gehen oder überhaupt jedes Jahr zum Arzt zu gehen. Da sind Männer nicht so flexibel wie die Frauen. Insofern gibt es auch mittlerweile ganz gute wissenschaftlich belegte Intervalle, die man sehr individuell gestalten kann und sollte. Das heißt, wenn ein Patient zur Vorsorge kommt und es ist alles in Ordnung, auch der PSA-Wert als möglicher Tumormarker ist in Ordnung, dann kann man das Intervall durchaus auf 3 Jahre dann entsprechend erhöhen. Oder wenn in irgendeiner Form eine Auffälligkeit ist, die nicht passt, dann könnte man das Intervall auch auf ein halbes Jahr reduzieren. Das ist individuell sehr verschieden. Und das ist gerade der Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Es gibt nicht die klassische Vorsorgeuntersuchung für den Mann, sondern es muss sehr individualisiert werden. Ein Patient, der keine Verwandten hat, männliche Verwandte mit Tumorerkrankungen, der sozusagen eine negative Familienanamnese hat, der hat von Haus aus schon mal ganz gute Karten, weil bekanntermaßen der Prostatakrebs familiär gehäuft auftreten kann. Das heißt, da können wir schon mal entspannt sein. Wenn der Patient berichtet, dass in seiner Familie niemand einen Prostatatumor hat, dann ist das schon mal ein ganz guter Ausgangswert für die Individualisierung der Vorsorge. Standardmäßig geht es natürlich in der Sprechstunde zunächst einmal darum, dass man spricht. Der Patient soll sprechen. Das heißt, er soll erzählen, ob er in irgendeiner Form Auffälligkeiten hat bezüglich des Wasserlassens oder der Sexualfunktion. Wenn das alles in Ordnung ist, dann geht es dann auch schon an die körperliche Untersuchung. Das heißt, in der Regel wird der Mann untersucht mit dem äußeren Genitalium, um auch andere Tumorentitäten ausschließen zu können. Und das, was für die Männer immer das Unattraktivste ist, im Übrigen auch für den Urologen, ist die Abtastung der Prostata über den Enddarm mit dem Finger. Das ist das, was die Patienten hassen. Und gut, für die Urologen ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig attraktiv, aber es muss halt sein. Und damit hat man schon eine ganz gute Basis. Das heißt, Patient hat unter Umständen keine Verwandten mit einem Prostatatumor. Der ist beschwerdefrei, was das Wasserlassen und die Sexualfunktion angeht und hat einen unauffälligen Tastbefund. Damit wäre eigentlich zunächst schon mal die Basisuntersuchung beendet. Wenn man sich jetzt was Gutes tun will und was absolut zu empfehlen ist, ist, dass man zumindest mal am Anfang dieser Früherkennungsreihe, dass man mal eine Blutuntersuchung machen lässt. Sprich, diesen PSA-Wert bestimmen lassen, der die letzten Jahre so durch die Medien gegangen ist und so verunglimpft worden ist bezüglich der Wertigkeit. Aber letztendlich ist es so, der PSA-Wert ist Dreh- und Angelpunkt nach wie vor der Vorsorgeuntersuchung. Man muss das nicht jedes Mal machen, aber es, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient kommt mit 45 Jahren, dann sollte er zunächst mal einmal einen PSA-Wert bestimmen lassen. Ist der dann sehr niedrig, sprich kleiner 1, dann kann man auf die nächsten Jahre dann verzichten für die PSA-Untersuchung. Und hat man in irgendeiner Form eine Auffälligkeit beim Tastbefund, dann braucht es sowieso den PSA-Wert mit dazu. Und dann auch noch eine endoskopische Ultraschalluntersuchung der Prostata, weil man damit unter Umständen auch Auffälligkeiten am Gewebe erkennen kann.
Von diesem PSA-Wert, da haben wir alle schon mal irgendwie gehört, aber was ist das denn ganz genau?
Der PSA ist kein Tumormarker, das muss man gleich mal vorweg schicken. Ein Tumormarker in klassischer Weise ist erhöht, wenn ein Tumor vorliegt, und ist nicht erhöht, wenn kein Tumor vorliegt. PSA ist es aber nicht. PSA ist die Abkürzung für prostataspezifisches Antigen. Das heißt, es ist ein organspezifischer Marker. Es ist ein Enzym, das in der Prostata gebildet wird, das sogenannte Serinprotease, die entsprechende hormonelle Umbauvorgänge macht. Ganz wichtiger Punkt, das ist eigentlich nur ein Enzym, das die Verflüssigung der Samenflüssigkeit gewährleistet, damit die Samenzellen sich auch frei bewegen können und zur Befruchtung gelangen. Und das ist bekanntermaßen ein Marker, der erhöht sein kann, wenn ein Prostatatumor vorliegt. Ist aber auch erhöht, wenn die Prostata gutartig vergrößert ist oder wenn eine Prostataentzündung abgelaufen ist oder. Das heißt, es ist kein klassischer Tumormarker, der auf alle Fälle auf einen Tumor hinweist. Er kann einen Tumor hinweisen, aber es ist nicht sozusagen, es ist nicht Gott gegeben, dass wenn der PSA-Wert erhöht ist, dass damit auch ein Tumor vorliegt. Das heißt, wir haben die Problematik, dass zwar die meisten Prostatatumore PSA-Erhöhungen machen, aber nicht jede PSA-Erhöhung einen Tumor anzeigt. Das heißt, wir haben eine, wissenschaftlich betrachtet, wir haben eine sehr hohe Sensitivität. Das heißt, der Marker kann in den meisten Fällen einen Prostatatumor herausfischen, aber wir haben eine schlechte Spezifität. Das heißt, wir haben nicht nur einen Prostatatumor diagnostiziert, sondern auch eine gutartige Prostatavergrößerung. Wir haben eine Entzündung diagnostiziert oder der Patient ist vorher sexuell aktiv gewesen vor der Untersuchung. Das sind alles Punkte, die den PSA-Wert erhöhen können. Und das ist im Prinzip die Problematik, wo man jetzt sagen kann, okay, gut, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht zum Urologen zur Vorsorge gehen, sondern nur den PSA-Wert machen und damit ist alles erledigt. Nein, leider nicht, weil ich kann jetzt einen PSA-Wert haben von 4, der kann gut sein, kann schlecht sein. Das ist von der Seite her extrem schwierig, das einzuschätzen. Und da gibt es eben dann die Individualisierung der Vorsorgeuntersuchung, wie ich schon vorher angedeutet hatte. Wir müssen im Prinzip für jeden Patienten ein individuelles Programm erstellen für die Vorsorge, nicht nur für die Einzelvorsorge, sondern eigentlich über die Jahre gesehen. Das heißt, ein Patient hat idealerweise, wie wir vorher schon gesagt haben, einen Ausgangswert mit 40, mit 45 spätestens, wo man sagt, okay, gut, das ist mein PSA-Wert und den kann ich entsprechend kontrollieren. Und wenn der über die Jahre konstant bleibt, ist alles gut. Ein ansteigender PSA-Wert, der wohl noch im Normbereich ist, aber in diesem Normbereich über die Jahre ansteigt, kann von sich aus schon mal einen Hinweis auf einen Prostatatumor geben. Und dann muss man eben diese individualisierte Vorsorge erweitern. Sprich, braucht man Ultraschalluntersuchung endoskopisch über den Enddarm oder man macht in irgendeiner Form zusätzliche Biomarkeruntersuchungen. Gibt es auch mittlerweile FDA-zugelassene Systeme, die verschiedenste Enzymkonstellationen dann noch berücksichtigt. Sprich, im Wesentlichen, wenn man jetzt die Blutuntersuchungen anschaut, konzentriert sich die Biomarkeranalyse auf die PSA-Gruppe. Also sprich diese Kallikreine, die in der Prostata gebildet werden in verschiedenen Varianten, zum Beispiel das PSA total oder das nicht an Enzym gebundene PSA wird mit eingerechnet oder das sogenannte Pro-PSA wird noch mit eingerechnet. Und da gibt es verschiedene Rechenvorgänge, um dann für den einzelnen Patienten Gefährlichkeitsrisikogruppen zu bilden, um dann zu sehen, okay, gut, wir müssen noch weitergehen in der Diagnostik.
Der Medizintalk auf der Bayernwelle. Unser Thema heute ist Prostatakrebs. Prävention, Diagnose und Therapie. Bei mir sind die drei Chefärzte der Urologie am Klinikum Traunstein, Dr. Josef Schubeck, Dr. Patrick Weidlich und Professor Dirk Zag. Ganz wichtig ist es, liebe Männer, dass Sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Darüber haben wir gerade schon ausführlich gesprochen. Und wenn Sie jetzt bei so einer Untersuchung dann Auffälligkeiten erkennen, Dr. Schubeck, wie geht's weiter?
Also wir haben jetzt schon verschiedene Untersuchungen gemacht. Der Tastbefund war auffällig. Wir haben einen PSA-Wert, der nicht in der Norm liegt. Wir haben einen auffälligen Ultraschallbefund. Dann ist eigentlich der nächste Schritt eben standardmäßig nach den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Urologie die Prostatagewebsprobenentnahme, die Biopsie. Oder eigentlich eleganter muss man wirklich sagen, die Vorschaltung vom sogenannten multiparametrischen Kernspin der Prostata. Und zwar ist es so, man hat ja schon über die letzten 30 Jahre immer versucht, CT-mäßig oder kernspinmäßig Prostatatumoren zu entlarven. Das ging bis vor ein paar Jahren nicht gut. Bis man dann letztendlich dieses multiparametrische Kernspin entwickelt hat. Das heißt, es werden verschiedene Durchblutungsphasen und verschiedene Diffusionsphasen von der gleichen Prostata untersucht und die werden einzeln beurteilt und damit hat man unter Umständen verschiedene Kriterien zu berücksichtigen, die auf einen Tumor hinweisen können. Und mittlerweile ist es dann so, dass wenn man dieses multiparametrische, das heißt man hat verschiedene Parameter, verschiedene Aussagemöglichkeiten, aktuell sind es 3 Aussageformen im Kernspin, die dann auf den Tumor hinweisen können. Und die Trefferraten der aktuell wirklich favorisierten Kernspin-Untersuchungen, die sind sehr hoch. Das heißt, wenn ich jetzt im Kernspin einen auffälligen Befund habe, dann habe ich auch in etwa 80% der Fälle dort einen Tumor.
Und wenn bei diesen Untersuchungen herauskommt, dass es sich wahrscheinlich um einen Tumor handelt, was tun Sie dann?
Allein mit dem Kernspin ist es nicht getan. Das heißt, wir haben zwar einen Verdacht, einen großen Verdacht für einen Tumor, aber den muss ich erst entsprechend erhärten. Und da kommt als nächster Schritt dann die sogenannte Fusionsbiopsie dazwischen. Das heißt, ich lege praktisch die Kernspin-Daten und die Ultraschalldaten übereinander und kann dann ultraschallgesteuert mit den Daten aus der Kernspin-Untersuchung diese auffälligen Bezirke in der Prostata gezielt biopsieren. Was einen riesen Vorteil hat, weil man da nicht blind irgendwo eine Gewebsprobe entnimmt aus der Prostata, sondern genau eigentlich an den Orten, wo die Auffälligkeit ist. Ultraschall gesteuert deswegen, weil die Ultraschalluntersuchung eine sehr genaue Untersuchung ist, was die Lokalisation angeht in der Prostata. Man hat ein Echtzeitverfahren, das heißt, alles, was ich mache, kann ich sofort sehen. Beim Kernspin ist es nicht so. Das heißt, ich habe die bessere Aussagefähigkeit bezüglich des Tumorverdachts im Kernspin, kann aber nicht in Echtzeit untersuchen. Das heißt, ich kann nicht aus der Kernspin-Untersuchung raus eine Gewebsprobe in Echtzeit nehmen. Das heißt, ich muss, wenn ich sowas mache, das gibt es auch in wissenschaftlichen Studien, dass man im Kernspin eine Biopsie entnimmt, aber dann muss man stechen, muss dann eine Kernspin-Untersuchung fahren, muss dann nachjustieren und. Das ist extrem aufwendig und das Probleme habe ich mit der Ultraschalluntersuchung nicht, weil es ein klassisches Echtzeitverfahren ist. Und wenn ich dann die Vorzüge des Kernspin mit den Vorzügen des Ultraschall kombiniere, dann kann ich in Echtzeitverfahren die im Kernspin auffälligen Bezirke genau punktieren. Dann haben wir dem Pathologen echt viel Arbeit gemacht, weil wir entnehmen unter Umständen bis zu 20 Gewebsproben in einer Sitzung und die werden einzeln verpackt, dann zum Pathologen gegeben. Und der arme Kollege muss dann jede Probe einzeln genau einbetten, muss sie färben, muss sie schneiden, muss sie untersuchen, um dann ein möglichst gutes Bild, was in der Prostata vorliegt, abzugeben. Das heißt, der Pathologe ist der an der Schlüsselposition sitzt in dieser Situation, der muss uns genau sagen, erstens liegt was vor. Wenn was vorliegt, ist es was Schlimmes oder was nicht so Schlimmes und in welchen Regionen der Prostata. Und damit haben wir erstmalig eigentlich die Situation, dass wir eine exakte Aussage machen können über das, was in der Prostata genau los ist. Und Je genauer ich natürlich eine Diagnostik habe, umso genauer kann ich den Zuschnitt der Therapie für jeden Patienten dann entsprechend entwickeln. Weil Tumor ist ein Tumor. Das heißt, wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit der Niere, um im urologischen Bereich zu bleiben, wenn ich einen Nierentumor diagnostiziert habe, über Ultraschall und dann Computertomographie, dann ist eigentlich schon klar, sowas muss operiert werden in aller Regel und dann wird es operiert. Punkt. Bei der Prostata ist ein Fächer an verschiedenen Therapiemöglichkeiten offen und man muss letztendlich für den jeweiligen Patienten genau eine individualisierte Therapie daraus stricken.
Wenn die Diagnose, die wir gerade gehört haben, ja sehr komplex ist, feststeht, dann braucht es die passende Therapie, Professor Zag. Welche Möglichkeiten gibt es denn da grundsätzlich?
Ach, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Das ist eine Frage mit ganz vielen Antworten letztendlich. Ich glaube, es hängt in erster Linie natürlich davon ab, ist der Tumor, den man diagnostiziert hat, lokal auf die Prostata oder das Becken begrenzt? Oder ist es ein Tumor, der sich bereits im Körper ausgebreitet hat? Also das heißt, der schon Metastasen gestreut hat. Das ist natürlich eine ganz andere Therapiekonzeption, als wenn sich der Tumor noch abgekapselt auf die Prostata verhält. Und das ist natürlich etwas, was wir zunächst mal feststellen müssen. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Das hängt natürlich davon ab, das können wir erstmal, wenn wir so eine positive Biopsie haben, schon alleine anhand der Höhe des PSA-Wertes ungefähr abschätzen. Das heißt, wenn ein Patient mit sehr, sehr hohen Werten kommt, ich sage jetzt einfach mal Werten über 100 oder über 500, dann ist das nahezu schon beweisend dafür, dass der Tumor im Körper gestreut hat. Dann wird man also natürlich auch das Augenmerk zunächst mal auf so eine Ausbreitungsdiagnostik legen. Das heißt, man muss mit Röntgen und nuklearmedizinischen Untersuchungsverfahren schauen, wo möglicherweise sich diese Krebszellen noch im Körper befinden. Im Gegensatz dazu, wenn wir zum Beispiel einen histologischen Befund nach der Gewebeprobenentnahme, die ja Herr Schubeck vorhin so ausführlich beschrieben hat, bekommen, dass wir dann natürlich in Abhängigkeit zum Beispiel der Aggressivität dieses Tumors, der Ausdehnung auch lokal in der Prostata, dem Alter des Patienten, der Begleiterkrankungen und nicht zuletzt natürlich auch seiner persönlichen Präferenz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Patient sollte hinten nach immer in diese oder muss immer in diese Entscheidung mit einbezogen werden. Was möchte er gerne haben? Und all diese Faktoren fließen dann in so eine strategische Planung mit ein. Und idealerweise fließt so eine strategische Planung nicht durch einen Einzelnen ein, sondern heutzutage ist es üblich, wie hier auch in Traunstein, im Prostatakrebszentrum der Deutschen Krebsgesellschaft, dass alle Fälle eines neu diagnostizierten Prostatakrebses gemeinsam besprochen werden. Dass also nicht nur eine Person eine Beratung vornimmt, wie ihr meint, dass sie am besten ist, sondern dass verschiedene Fachdisziplinen den Fall besprechen. Da sitzt der Urologe drin, wie wir, da sitzt ein Strahlentherapeut mit dabei, da sitzt ein Onkologe mit dabei, der Radiologe, der Pathologe, der die Gewebeproben untersucht hat. Und alle kommen dann zu einer Empfehlung, die auf nationalen und internationalen Richtlinien basiert. Und dann können wir dem Patienten in Abhängigkeit, ist es ein lokal begrenzter oder ein metastasierter Befund, die ideale Therapie unter seiner persönlichen Präferenz und seinen Voraussetzungen zukommen lassen.
Wenn es sich jetzt um einen lokalen Tumor handelt, der noch nicht gestreut hat, wie kann da eine Therapie aussehen und was machen Sie als erstes?
Ein langes Gespräch führen. Die Bandbreite ist nämlich groß. Das hängt, wie gesagt, auch von der Aggressivität des Tumors, von der PSA-Höhe, auch von der Anzahl der befallenen Proben ab, die man aus der Prostata entnommen hat. Und danach gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Die können von gar nichts tun und nur, das heißt aktiv beobachten, reichen. Das heißt, wir kontrollieren eigentlich nur diesen Befund in regelmäßigen Abständen mit Blutwerten wie dem PSA-Wert. Wir machen Kernspintomographien und wir entnehmen dann auch nach einer gewissen Zeit erneut eine Gewebeprobe aus der Prostata, um zu schauen, ob sich dieser abgekapselte, wenig aggressive Befund verändert. Und wenn er das nicht tut, können wir die Patienten sehr, sehr gut ohne aktive Therapie behandeln oder betreuen. Andererseits müssen wir, wenn wir Anzeichen haben, dass der Tumor aggressiver ist oder der Patient natürlich auch Sorge davor hat, vor seiner Erkrankung und eine Beobachtung nicht wünscht, dann werden wir natürlich aktiv. Und da ist es dann so, dass man mit dem Patienten individuell besprechen muss, ob ein operativer Eingriff, sprich eine Entfernung der Prostata oder zum Beispiel eine Strahlentherapie für ihn die geeignete Methode darstellt.
Warum kann es unter Umständen auch reichen, den Prostatakrebs nur zu beobachten?
Weil wir mittlerweile natürlich auch gelernt haben, dass es durchaus Prostatakrebsarten gibt, die nur in sehr seltenen Fällen dazu neigen, den Patienten mit dem Leben zu gefährden oder ihm Probleme zu machen. Das heißt, wir haben gelernt, dass wenn wir diese Patienten, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, sehr engmaschig kontrollieren und die Erkrankung im Blick haben, immer noch im Fall der Fälle rechtzeitig eingreifen können, sprich dann von einer Beobachtung in eine aktive Therapie wechseln können, ohne dass wir den Patienten damit gefährden. Und eine nicht unerhebliche Anzahl dieser Patienten kommt lebenslänglich auch ohne Therapie aus. Und das heißt natürlich auch, er kommt ohne therapiebedingte Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen aus. Und das ist für die Patienten, für die eine solche Therapieform in Frage kommt, natürlich eine wunderbare Geschichte.
Wie sieht so eine Beobachtung dann in der Praxis aus?
Der Patient kommt in aller Regel alle 3 Monate. Man kontrolliert Blutwerte, unter anderem auch den PSA-Wert. Man untersucht ihn körperlich, führt eine rektale Untersuchung durch. Und mittlerweile ist es so, dass wir auch in regelmäßigen Abständen dazu raten, eine sogenannte multiparametrische Kernspintomographie zu machen. Herr Schubeck hat ja vorhin schon darüber berichtet, wo wir die Ausdehnung des Tumors sehr, sehr gut kontrollieren können. Und auch das wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt, nach 1 und dann nach 3 Jahren, dass man erneut eine Gewebeprobe nimmt, um zu sehen, hat er sich nicht nur von der Größe verändert oder ist er gleich geblieben, sondern hat sich möglicherweise auch die Aggressivitätsform verändert. Und auch das wäre dann ein Grund, wo wir von einer aktiven Beobachtung in eine aktive Therapie, also das heißt zum Beispiel in eine Operation oder eine Bestrahlungstherapie, überwechseln würden.
Wenn eine Operation stattfinden muss, wie risikoreich ist das und kann man gut ohne die Prostata leben?
Also man kann sehr gut ohne Prostata leben. Die Prostata hat ja, ich glaube, Herr Weidlich hat es schon ausgeführt, ja eigentlich den Sinn in der Fortpflanzung. Dieses kleine Organ wird operativ entfernt. Das war vor 20 Jahren noch ein riesenoperativer Eingriff. Heutzutage ist es ein Eingriff, der in 2 Stunden durchgeführt ist. Die Patienten sind 2 bis 3 Stunden später schon wieder auf ihrem Zimmer, bekommen am Abend schon was zu essen, dürfen am nächsten Tag aufstehen und gehen eine Woche später nach Hause. Also vom Eingriff selber her ist das heutzutage eine sehr kalkulierbare und überschaubare Angelegenheit. Die Risiken dabei, das fürchten natürlich die Männer. Dieses Risiko hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Das sind zum einen, dass es möglicherweise in der Zeit danach Beeinträchtigungen geben kann, was das Halten des Wassers, also die Kontinenz betrifft. Nach 1 Jahr kann man so die Faustformel sagen, haben bei erfahrenen Operateuren und in einem ausgewogenen Patientenklientel ungefähr 10% der Patienten noch Probleme. Man kann es aber auch anders ausdrücken, 90% sind zufrieden mit dieser Situation. Und ein zweiter Punkt, auch das hängt von verschiedenen Kriterien ab, unter anderem auch von der Erfahrung des Operateurs, das ist die Erektionsfähigkeit, also die Potenz des Mannes, die Nervenfasern, die für die Erektion des Mannes verantwortlich sind, ziehen wie ein Geflecht über die Prostata. Und wenn man diese entfernt, gibt es Techniken, wie man diese Erektionsfähigkeit schonen und erhalten kann. Das gelingt nicht immer. Aber das ist heutzutage in vielen Fällen möglich, wenden wir auch an. Aber das sind natürlich diese beiden Punkte, die Patienten bei einer Operation fürchten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Operation bietet ihnen derzeit nach wie vor noch den höchsten Sicherheitswert, wenn es um die Behandlung eines lokal begrenzten Prostatakrebses geht. Die Bestrahlung ist auch eine exzellente Methode. Ich glaube, die beiden Verfahren geben sich gar nicht viel her. Der einzige große Unterschied zwischen einer Operation und einer Bestrahlung ist, wenn ich zunächst operiere und ich schaffe es nicht, den kompletten Tumor zu entfernen, weil die Krebszellen sich schon im Becken ausgebreitet haben, das heißt, es bleibt Krebs zurück, dann habe ich die Möglichkeit, noch nachzubestrahlen. Das heißt, ich halte Patienten, die ich zunächst operiere, noch die Option offen, mit einer Nachbestrahlung eine zweite heilende Therapieform in Anspruch nehmen zu können. Wohingegen, wenn ich die Patienten zunächst bestrahle, auch in einem gewissen Prozentsatz es nicht gelingt, alle Krebszellen abzutöten. Für diese Patienten habe ich dann ein Problem, weil diese Patienten kann ich nicht mehr ein zweites Mal nachbestrahlen. Und eine Nachoperation nach einer Bestrahlung ist ein sehr, sehr komplexer Eingriff, bei dem die therapiebedingten Folgeerscheinungen dann wesentlich höher sind, sodass man diese Art der Kombination, also zunächst Bestrahlung und dann möglicherweise Operation, eigentlich sehr, sehr ungern anbietet.
Wie geht's denn den Patienten nach so einer Behandlung, ob das jetzt die OP ist oder die Bestrahlung ist? Sind die geheilt?
Also die Nachsorge ist eigentlich relativ einfach standardisiert. Die Patienten kommen alle 3 Monate zur Nachsorge. Dort wird auch wieder Blut entnommen, der PSA-Wert wird kontrolliert. Es wird natürlich nach den Folgeerscheinungen gesehen. Gibt es Probleme? Wie können wir die optimieren? Wie können wir die Probleme lösen? In den ersten 2 Jahren sind diese Nachsorgeuntersuchungen in vierteljährlichen Abständen. Danach geht man auf halbjährliche Abstände über und nach 5 Jahren auf jährliche Abstände. Sie können heutzutage davon ausgehen, dass man nach 10 Jahren bei fehlendem Nachweis von irgendeiner Aktivität von Prostatakrebszellen, das stellen Sie dann über den PSA-Wert fest, der ist bei 0. Und wenn das nach 10 Jahren der Fall ist, können Sie davon ausgehen, dass der Patient dann geheilt ist.
Angenommen jetzt den Fall, der Krebs ist schon weiter fortgeschritten und hat gestreut. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann?
Die Therapieoptionen bei Patienten mit einem, wir haben ja vorhin schon gesprochen, metastasierten Zustand, die haben sich in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich verändert. Wir hatten bis vor 10, 15 Jahren eigentlich kaum Möglichkeiten, außer einer, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, hormonellen Therapie. Das bedeutet, dass man dem Mann das männliche Sexualhormon, das Testosteron, entzieht. Dieses dient den Krebszellen als Nährsubstanz. Das hat man über viele Jahrzehnte hinweg als Standardtherapie durchgeführt. Wenn diese Behandlung nicht mehr funktioniert hat, dann blieb letztendlich nur noch eine Chemotherapie mit überschaubarem, muss man sagen, leider bescheidenem Erfolg übrig. Mittlerweile gibt es diverse neue Therapieansätze auf dem Markt. Wir behandeln extrem viele Patienten damit. Diese Hormontherapie wird heutzutage schon sehr frühzeitig mit Medikamenten, die Namen sind ganz unaussprechlich, heißen Apalutamid, Abiraterone, Enzalutamid, Darolutamid kombiniert. Und die Studien dazu waren, muss man sagen, hatten fast schon so einen erdrutschartige Ergebnisse gebracht. Alleine durch die Hinzugabe eines der genannten neuen Medikamente konnte es gelingen, dass die Überlebenszeit der Patienten, die normalerweise in so einem fortgeschrittenen metastasierten Zustand zwischen 2 bis 5 Jahren liegt, bei alleine der Zugabe eines einzigen Medikamentes um mehr als 15 Monate gestiegen ist. Und diese Medikamente können Sie in unterschiedlichen Sequenzen aneinander fügen. Und es gelingt uns zwar nicht in allen Fällen, aber mehr und mehr, dass wir Patienten mit diesen neuen Therapieformen sehr nebenwirkungsarm über Jahre hinweg nun führen können. Also das ist wirklich eine tolle Entwicklung, die sich da abgezeichnet hat.
Können Sie alle Krebstherapien, die wir jetzt angesprochen haben, in Traunstein anbieten oder müssen Sie die Patienten unter Umständen nach München oder Berlin, sprich in Spezialkliniken, überweisen?
Nein, wir haben hier in Traunstein ja seit 2013 ein Prostatakrebszentrum der Deutschen Krebsgesellschaft. Das bedeutet, dass wir uns an diesen Zentren, die Sie eben genannt haben, messen müssen. Wir werden jährlich auditiert. Das heißt, wir müssen diverse Therapieverfahren hier auch in ausreichender Fallzahl durchführen, um uns überhaupt Prostatakrebszentrum nennen zu können. Es gibt sicherlich mal im Individualfall die eine oder andere Option, wo wir Patienten in unser Netzwerk, sei das nur nach München oder auch nach Hamburg, überweisen. Aber für das Gros der Patienten sind sie hier in Traunstein mittlerweile in diesem sehr gut harmonierenden Zentrum, glaube ich, exzellent versorgt.
Vielen Dank für die umfassenden Informationen zum Thema Prostatakrebs an die 3 Chefärzte der Urologie am Klinikum Traunstein, Dr. Josef Schubeck, Dr. Patrick Weidlich und Professor Dirk Zag. Haben Sie noch ein kurzes Schlusswort?
Die einzige Meldung, die Hörer mit nach Hause nehmen sollten, an die Frauen zunächst einmal: schicken Sie Ihre Männer zur Vorsorge, und an die Männer vielleicht kneifen Sie sich selber mal in den Hintern und gehen zur Vorsorge. Es rentiert sich. Es soll kein Mann an einem Prostatakarzinom versterben in einem Lebensalter, wo man eigentlich was anderes vorhat, als zu sterben.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Schönen Donnerstagabend noch.